Es gab einmal ein Kind, das in Niederland wohnte. Er hieß Hans Brinker. Eines Abends musste Hans einen Auftrag für seine Mutter erfüllen, und zwar zu einem Mann was liefern. Er musste früh zurückkommen, dass es ein Gewitter bedroht hat in diesem Abend. Sein Weg nach Hause aber lag neben einem Deich, der das Meer von der kleinen Stadt zurückhält. Diesen Abend, als er nach Hause ging, bemerkte Hans, dass es ein Leck im Wasserdamm gab. Ein sehr kleines Leck. Was sollte Hans tun? Er hat kaum Zeit, um Hilfe zu suchen. Er musste was schnell machen, um das möglichste Unglück zu erledigen. Und laut der Legende, es war eine Geschichte, stellte er seinen Finger im Leck, um den Wasserdamm zuzustöpseln. Und dadurch rettete Hans Brinker, der Junge, die ganze Stadt. Nun, diese tolle Geschichte ist nur eine Geschichte. Das habe ich mit unserem Niederländer Mark bestätigt. Aber in den USA ist es viel verbreitet, weil es eine bekannte Geschichte war. Und viele Amerikaner sind nach Niederland gekommen, um diese Stadt zu besichtigen, zu sehen, wo dieser Leck war. Und jetzt, diese Legende ist fast Wahrheit geworden und es gibt ein Denkmal für diesen Hans Brinker in einer Stadt in Niederland. Nun, es gab in dieser Stadt eine Bedrohung, ein bedrohendes Unglück. Das höchstwahrscheinlich die ganze Stadt erfahren müssen. Aber sie brauchten einen Retter, und zwar das Finger eines Jungen. Ich möchte heute Morgen eine andere Bedrohung betrachten, und zwar in der Prophetie von Micha. Micha ist ein von den kleinen Propheten, und ich sage ehrlich, es wird ein bisschen länger dauern, bis wir alles was finden, weil es ein kleiner Prophet ist, ist es ein bisschen schwieriger zu finden. Es kommt nach Amos, Obadja, Jona und dann kommt Micha. Okay? Du bist nicht ungeistlich, wenn es schwierig ist zu finden. Es ist manchmal für mich auch schwierig, weil es klein ist. Micha war ein Prophet, der ungefähr 730 Jahre vor Christus gelebt hatte. Das Buch fängt mit einer Bedrohung an. Es sagt in Kapitel 1, in Vers 2, hört all ihr Völker, merkt auf Erde und alles, was sie fühlt. Und der Herr sei zum Zeugen gegen euch, der Herr aus seinem heiligen Palast. Gott hat die Völker, die ganze Erde quasi gerufen als Augenzeugen für dieses Gericht. Und für wen war dieses Gericht? Es war zu den zwei Königreichen in Israel, die getrennten Königreiche, die nördlichen Königreich Israel und das südlichen Königreich Juda. Sie sind beide zum Gericht gerufen. Und vor allem sind die zwei Hauptstädte gerufen. Er sagte schon ganz am Anfang, er spricht zu Samaria, er spricht zu Jerusalem. Samaria war die Hauptstadt von dem nördlichen Königreich, Jerusalem für den südlichen. Die zwei Hauptstädte, da die Oberen in dieser Städte wohnten natürlich und sie hatten die Hauptverantwortung für die Sünde im Land. Es gab in dieser Zeit viel Reichtum, die waren sehr wohlhabend, diese Königreiche in dieser Zeit. Und was öfters passiert unter Gottes Volk, wenn sie gedeihen, weichen sie von Gott ab. Muss nicht sein, aber so sind die betrügerischen Herzen von Menschen, weil sie denken, sie nicht mehr an den Herrn, auf den Herrn vertrauen müssen. Und so entstand es eine geistliche Abweichung in beiden Königreichen, vor allem im nördlichen Königreich. Aber Micha wollte auch Jerusalem erwähnen, dass sie auch von Gott abgewichen sind und weil Jerusalem eine große Hoffnung, eine Zukunft hatte. Und wir kommen dazu später. Gott möchte uns auch klar darstellen, was falsch war. Bevor wir den Gericht überhaupt ansehen, kurz, ich möchte den Gericht sehen. Warum war Gott zornig gegen sein Volk? In Vers 5 sagte, dass sie Verbrechern waren. Er sagt, wegen des Verbrechens Jakobs, das alles und wegen der Sünden des Hauses Israel. In Vers 7 erwähnte er den Götzendienst. Aber noch mehr wollte er die Sünden in Gesellschaft erwähnen. Und das tut er in Kapitel 2. Was öfters passiert mit Götzendienst, was passt zueinander, die passt mit, genau mit Begierden. Und das in Kapitel 2, in Vers 2 auch sehen wir, dass sie begehrten, Felder begehrt haben und sie geraubt haben. Sogar Erbteile von anderen gewaltig weggenommen haben. Das hat ein König, ein sehr bekannter König, getan. Wir kennen alle den Namen Ahab vielleicht. Ahab begehrte einen Weinberg, der neben seinem Palast an seinem Palast grenzte, und er wollte das haben. Aber Naboth sagt: Es tut mir leid, auch wenn du mir viel Geld gibst, darf ich nicht, weil es ein Erbteil von Gott ist und gehört zu meiner Familie. Ich darf nicht. Aber die Frau von Ahab hat einen Plan formuliert, hat falsche Zeugen gegen Naboth gerufen und Naboth ist gesteinigt und das Feld übergeben zum Ahab. So ist es nicht nur einmal passiert, sondern offensichtlich mehrmals passiert. Und Gott sagt, ich rufe die Völker zum Gericht gegen meinem Volk. Zu sehen, was mein Volk erfahren müssen wegen ihrer Sünde. Das war's ernst. In Kapitel 3, Vers 2 sagte er, dass sie Gute hasste und das Böse liebte. Und hat sehr bildliche Wörter benutzt, wie sie korrupt sich verhalten haben. Vor allem in diesem Fall, in Kapitel 3, spricht er nicht von Oberen, sondern von Propheten und Priestern. Er sagt in Kapitel 3, Vers 2, die ihr ihnen die Haut abzieht und das Fleisch von ihren Gebeinen und diejenigen, die das Fleisch meines Volkes fressen und ihre Haut von ihnen abstreifen und ihre Gebeine zerbrechen und zerstückeln wie in einem Topf und wie Fleisch mitten im Kessel. Es war bildlich darzustellen, wie krass sie anderen die Arme geraubt haben, wie sie anderen ihre Sachen übernommen haben und wie sie ihre Macht ausgenutzt haben. Sogar die Propheten. Sehr ernst. Später in Kapitel 3, Vers 11 spricht er von Bestechungen und die Priestern, wie sie für Lohn gelernt haben. Nur wenn sie Lohn bekommen haben, dann haben sie was gesagt. Es war eine sehr boshafte Zeit, was wir heutzutage auch vorstellen können, da wir auch in so einer Zeit leben. Das Versprechen von Gott war, dass sie gerichtet wurden. Er sagte, dass sie Trümmerhaufen werden, dass Samaria ein Trümmerhaufe sein würde. Das war nur ein paar Jahre später, 722. In Kapitel 4 auch sagte er, dass Jerusalem eines Tages ins babylonische Exil gehen müsste. Das war nur noch 130 Jahre im Voraus gesagt. Gut, du sagst, Mensch, Daniel hat vergessen, seinen Kalender anzuschauen. Es ist dritter Advent und er predigt über Gericht, Sünde, es ist Weihnachtszeit. Sollen wir was über Weihnacht predigen? Aber eigentlich inmitten dieses Gerichts, in diesem Buch, diesem ernsten Gericht, das Gottes Volk erfahren müssen, gibt es einen Edelstein. Mittendrin, mitten in dem Misthaufen gibt es Edelstein. Und zwar, Gott hat für sein Volk eine Hoffnung. Und er wollte das auch darstellen. Gott ist so barmherzig. Er spricht von Sünde. Er ist ehrlich, er ist direkt und er sagt, ich werde treu bleiben. Wenn du gut tust, werde ich euch segnen und wenn ihr falsch tust, werde ich euch strafen müssen. Aber er sagt auch, ihr habt trotzdem eine Hoffnung für euch. Es wird weit in der Zukunft, in Kapitel 4 sagte er schon, am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn, er spricht von Zion, feststehen als Haupt der Berge und erhaben wird es sein über die Hügel. Er wollte diese Hoffnung weitergeben und bestätigen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Woher kommt diese Hoffnung? Wo wird es anfangen? Sie werden in babylonisches Exil gehen müssen. Die Assyrer werden grausamer Art und Weise das Volk im nördlichen Königreich stören und niedermetzeln. Woher kommt diese Hoffnung? Micha Kapitel 5. Er sagt in Vers 14 von Kapitel 4, jetzt ritze dich, Tochter der Kriegsschar, Mann hat eine Belagerung gegen uns gerichtet. Mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf die Backe. Er spricht noch vom Gericht und dann sagt er in Vers 5, und Kapitel 5, Vers 1, und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der Vorgehen der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Darum wird er sie dahin geben bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israel zurückkehrt. Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden in Sicherheit wohnen, ja, jetzt wird er groß sein, bis an die Enden der Erde. Inmitten des Gerichts gibt Gott eine Hoffnung. Woher kommt diese Hoffnung? Von den unerwartetsten Orten. Eins von den unerwartetsten Orten. Von Bethlehem. Ich möchte jetzt in den nächsten Minuten über diesen Text sprechen. Und zwar, was Gott uns sagt. Dass Gott gebraucht das Kleinste, scheinbar die kleinsten, scheinbaren unbedeutendsten Sachen, um seine gewaltigen Pläne zu vollbringen. Gott gebraucht die kleinsten, scheinbar unbedeutendsten Sachen, um seine gewaltigen Pläne zu vollbringen. Das sehen wir hier mit Bethlehem. Bethlehem wendet sich an diesem kleinen Dorf. Bethlehem bedeutet das Haus des Brots und sitzt auf einem Hügel 716 Metern über dem Meeresspiegel und ist ungefähr 9 Kilometer direkt südlich von Jerusalem. Das heißt, es ist wie man über Nürnberg spricht und dann spricht von einem sehr kleinen Dorf neben Nürnberg an. Man sagt, das ist nicht so wichtig. Es gibt die Hauptstadt ganz nebendran. Aber Gott wählte diese Stadt. Warum? Zuerst, weil es viel über den Messias. Das war bezüglich des Messias sehr bedeutend. Wir alle kennen die Geschichten von Ruth und Boas vielleicht, als Ruth, die Moabiterin, Boas kennengelernt hat, die letzte Woche erwähnt wurde. Und sie ist nach Bethlehem umgezogen und ist dort verheiratet. Deswegen ist David, der Urgroßkind, Enkelkind von ihr, dort auch aufgewachsen, in diesem Bethlehem. Aber Gott hat Bethlehem ausgewählt, nicht trotz seiner Kleinigkeit, sondern auch wegen seiner Kleinigkeit. Gott wollte eine kleine Stadt auswählen. Deswegen sagt er hier, und du Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist. Wegen seiner Kleinheit hat Gott diesen Stadt ausgewählt. Zur Zeit Christi, 700 Jahre nach dem Schreiben dieses Buchs, gab es in Bethlehem 300 bis 1000 Einwohner. Ich denke, wir können sicher sagen, dass es ungefähr gleich, vielleicht weniger in Michas Zeit dort gelebt haben. Es ist wie eine kleine Siedlung. Es ist fast genauso klein wie dem kleinen Dorf, wo wir wohnen. Wir haben keinen Bürgermeister. Wir gehören zu einem anderen Dorf, da wir zu klein sind, selbst ein Dorf genannt zu werden, quasi. So klein war Bethlehem. Unbedeutend. Es war sicher sehr, sehr klein und unbedeutend. Gott wählte diese unbedeutende Stadt, um sich zu verherrlichen. Er wollte sicher sein und dass alle Bescheid wissen würden. Er wollte es klar machen, dass nicht die Stadt die Hoffnung für gesorgt hat, sondern Gott es getan hat. Und er wählte die kleinen Sachen aus. Das sagte Gott in 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 27, wo Gott sagt, das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Warum? Warum hat Gott das auserwählt? Und auserwählt, die Törichte, die Unedle, die Kleine, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Niemand könnte sagen, von unserer Hauptstadt kam die Hoffnung, sondern von der Kleinste. Damit alle in Gott rühmen müssen. Gott hat auch diese Prophetie gemacht und es so inszeniert, damit wir noch heutzutage einen Beweis haben, dass Jesus der echte Messias ist. 700 Jahre im Voraus sagte Gott diesem Messias, aus Bethlehem kommend wurde. 700 Jahre voraus. Das heißt, in unserer Zeit 2700. Wer könnte was in 700 Jahren inszenieren? Wer könnte eher unsere Heimat arrangieren, wo wir geboren sind, unser Geburtsort? Das können wir nicht. Wir hatten keine Wahl, den Ort, wo wir geboren sind. Aber Gott hat den Wahl gehabt. Und er hat Bethlehem auserwählt. Er sagt weiter, dass diese Hoffnung, die aus Bethlehem kommen würde, würde der Herrscher über Israel sein. Diese Person würde das königliche Recht erben und haben. Das Erbteil würde er haben als König. Das haben wir letzte Woche gesehen im Geschlechtsregister in Matthäus Kapitel 1. Es ist genau passiert. Es gibt mehrere solche Prophetien über den König, über Jesus, die bestätigt sind, die erfüllt sind. Denn nur Gott kann das machen. Er sagt weiter, was wirklich für die Juden diese Zeit verwirren hätten können, sein können. Er sagte, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Eine Person würde kommen, der präexistent war, der von der Urzeit gekommen ist. Das könnte niemand über normalen Menschen, Personen sagen. In Jesaja Kapitel 9, Verse 5 und 6 sagte Jesaja auch mitten in seines Gerichts über Israel, sagte er, Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Okay, das kann zu vielen passen. Starker Gott, Vater der Ewigkeit. Ein Kind geboren, das so genannt ist, der starke Gott, der Vater der Ewigkeit. Das kann nicht eine normale Person sein. Das kann nicht ein Volk sein. Es kann nur der Sohn Gottes sein, der ein Mensch geworden ist, damit er für die Sünde der Welt sterben können. Das ist diese wunderbare Hoffnung, die Gott uns gibt. Und diese Hoffnung war nur eine Bestätigung, was hunderte Jahre früher David gesagt worden ist, in 2. Samuel Kapitel 2, wo es sagt, Gott sagte zum David als eine Verheißung, wenn deine Tage erfüllt sind, und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Dein Thron, David, wird für die Ewigkeit werden. Für die Ewigkeit. Das kann nur passieren, wenn jemand ewiges Leben könnte. Den Sohn Gottes, der von David stammte, der Gottmensch, hat diese Prophetie erfüllt. Das ist unsere Hoffnung. Inmitten des Gerichts, wenn Gott Sünde strafen muss, können wir seine Gnade sehen. Jetzt in der Vergangenheit, Micha in der Zukunft. Nun, Gott hat auch einen Plan für uns in der Zukunft. Er ist noch nicht fertig mit seiner Hoffnung. Die Welt ist noch nicht perfekt wieder, wie es am Anfang war. Das wissen wir haargenau. Es ist viel Probleme in der Welt, was schon erwähnt worden ist von Verfolgung in der Welt, vom Leiden von unseren Geschwistern. Sie leiden, boshafte Dinge, die jeden Tag begangen sind. Die Hoffnung, Jesus, ist noch nicht ganz erfüllt. Er hat noch Pläne. Wir sehen alle Dinge noch nicht unter seine Füße unterworfen. Aber es gibt eine Zukunft. In Vers 2 sagte er, darum wird er sie dahingeben bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat. Er spricht von diesen 700 Jahren, dass sie in Exil sind, dass sie leiden müssen, bis er geboren ist. Und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israel zurückkehrt. Auf jeden Fall spricht er von der Vereinigung, der Nation noch einmal. Und eines Tages, als er die ganze Nation in einem Tag retten wird, Gott hat für sein Volk einen Plan. Gott gebraucht kleine Dinge, kleine Sachen, um seine Pläne zu vollkommen zu machen. Und Gott verbirgt sein Volk durch diese Hoffnung. Er wird sein Volk retten, sagt er hier. Wir alle kennen, was der Engel in Matthäus 1 sagte zu Josef, als er sagte, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Warum? Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Jesus bedeutet, Gott rettet. Gott ist der Retter. Und dann sagte er, er wird retten. Jesus ist Gott, der Retter seines Volkes. Und das hat Gott lange her versprochen und wird erfüllen. Und zweitens wird er für uns, wird er für sein Volk versorgen. Vers 3 sagte er, er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Gott wird für sein Volk versorgen. versorgen. Er hat uns auch als die Gemeinde, obwohl wir Heiden sind, auch versprochen, dass er für uns versorgen wird. Das hat er mehrmals im Neuen Testament gesagt. Er versorgt für seine Kinder, wenn er für die Vögel, die draußen sind, wenn er für die versorgt, umso mehr für uns, weil wir so viel mehr wert sind als die Vögel. Gott wird für uns versorgen, aber nicht nur körperlich, sondern noch mehr geistig. Jesus sagte, dieser Messias, der aus Bethlehem geboren ist, kam, sagte er, ich bin das Brot des Lebens. Wir alle essen und nehmen was ein, jeden Tag. Ob es geistlich ist, was ungeistlich ist, versuchen wir, unsere Begierden zu stillen. Aber Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich allein kann deine Hunger stillen, deine Durst besätigen. Nur er allein. Er ist auch, wie er sagt in Johannes 10, unser Hirte. Er sorgt für uns, er weidet uns beim grünen Auen. Psalm 16 sagt, die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Könntest du das heute sagen, dass du in einer lieblichen Gegend bist, in deinem geistlichen Leben? Es kann so sein. Gott bietet es uns an. Auch wenn unsere Probleme im Leben so schwierig sind, können wir geistlich gesehen in einem schönen, lieblichen Gegend sein, weil wir zu Jesus gehören, dieser Hoffnung. So viele Dinge verspricht er seine Kinder. Und am Ende des Textes sagt er, ja, und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, jetzt wird er, dieser Messias, groß sein bis an die Enden der Erde. Gott hat einen Plan. Er wird es vollkommen. Jesus geboren, 33 Jahre später, für unsere Sünde gestorben, begraben, auferstanden, ist jetzt im Himmel und eines Tages wird er zurückkommen. Und die ganze Erde wird von seiner Herrlichkeit erfüllt werden, wie die Wasser des Meeres, wie das Wasser die Erde abdeckt. Gott, Jesus und seine Herrlichkeit wird gesehen werden. Gestern beim Büchertisch war das noch nicht der Fall. Viele haben Jesus einfach abgelehnt. Sie wissen ihn gar nicht. Sie bekennen nicht und erkennen nicht an, dass er viele Segen ihnen gegeben hat. Wir auch als Gottes Kinder öfters, wir klagen uns, dass es uns so schlecht geht oder so schwierig ist im Leben. Und wir erkennen nicht an, wie viel Gott uns gesegnet hat. Unser Hirte uns so reichlich Dinge geschenkt hat. Wir vergessen es. Aber eines Tages, die ganze Erde werden es bekennen und bemerken, dass Gott ein Gott der Gnade ist. Dass Gott wirklich Liebe ist. Und zwar eine tausendjährige Reich, wenn Jesus auf die Erde, auf den Thron sitzen wird, das Thron Davids, und regieren auf dieser Erde. Findest du das schwierig vorzustellen? Freust du dich darauf? Oder ist das so unreal, das zu schwierig, zu weit von meiner Realität, von meinem Leben? Genauso unwichtig oder unglaublich war diese Verheißung, dass der Herrscher, der starke Gott, in Bethlehem geboren würde. Aber das hatten sie auch geglaubt. Das hätten sie auch geglaubt und akzeptiert. Aber das war zu schwierig. Leute, genauso buchstäblich wird Gott diese Verheißung erfüllen. Und wir können jetzt in Gegenwart, jetzt können wir diesen Segen erfahren, auch wenn wir auch darauf freuen. Wenn wir nicht für die vergangene Zeit leben, was schnell vergeht, was schnell weg ist, wenn wir für dieses Leben nur leben, was haben wir danach? Eines Tages werden wir mit Jesus auf die Erde regieren, werden wir mit ihm kommen. Freust du dich darauf? Oder freust du dich für was weniger wert ist? Zum Schluss möchte ich fragen, wie reagierst du auf diese Warnungen von Gott? Dieses Gericht, das Gott bringen wird, das er auf sein Volk gebracht hat, was er auch auf die Erde eines Tages bringen wird. Wir können diese Warnungen ablehnen. Das haben viele dieser Könige getan und haben die Strafe Gottes erfahren müssen im Leben. Oder wir können, wie Hiskia, der ein Gläubiger war, sein Volk hinter ihm leiden und sagen, wir sollen Gott beachten. Und sie haben den Götzendienst ausgestoßen, sie haben alles nach Gottes Wort versucht, er hat Buße getan und Gott hat ihn gesegnet. Sogar Ahab, dieser schlimme König, hat Buße getan. Und das größte Gericht ist nach seinem Leben, nächsten Generation, geschehen. Wie reagieren wir auf Gottes Warnungen? Gott straft seine Kinder. Und weil er uns liebt. Und wenn wir seine Warnungen wahrnehmen, können wir auch viele von seiner Strafe und die Konsequenzen der Sünde im Leben vermeiden. Zweitens, wenn wir an Bethlehem denken, müssen wir denken, wie klein diese Stadt war. Ich habe was gelesen diese Woche von Augustinus, einem der Kirchenväter, ein guter Gläubiger, der viele Jahre gegen Gott gekämpft hatte und letztendlich hat sie Buße getan und hat sie bekehrt. Und er sagte, Jesus selbst ist die Tür, niedrig ist diese Tür. Niedrig ist diese Tür in Bethlehem. Wer durch diese Tür eintritt, muss sich bücken, um mit unverletztem Kopf eintreten zu können. Wenn jemand zum Glauben kommt, muss er auch sich bücken vor dem echten König der ganzen Erde. Vor ihm niederbeugen. Wenn Gott, wenn Jesus selbst sich erniedrigt hat, wie können wir mit unserer Überheblichkeit, mit unserem Stolz zu ihm kommen, um für seine Rettung zu bitten? Wir müssen auch unsere Knie für ihn, auf unsere Knie vor ihm niederbeugen. Buße tun, an ihm allein glauben und seine ewige Rettung erfahren. Hast du das erfahren? Hast du dich vor dem König der Erde erniedrigt? Eines Tages musst du lieber willentlich tun, anstatt gezwungen eines Tages vor den König der Erde niederbeugen. Vielleicht sagst du, für mich ist es zu spät. Gott hat mich schon verworfen. Ich habe schon zu viele Sünde begangen. Ich möchte euch nochmal Jesus betrachten lassen. Schau auf Jesus, der sich niedergebeugt hat. Schau, wie er Menschen, auch im Alten Testament, mehr Zeit gegeben hat zum Buße. Wie er denen vergeben wollte. Er wollte auch heutzutage dich vergeben, wenn du bereit bist, deine Sünde zu bekennen. Gott gebraucht das Kleinste, das unscheinbare Dinge, unbedeutendste Sachen, um seine gewaltigen Pläne zu vollbringen. Er kann auch dich benutzen. Er kann auch mich benutzen. Wir sind so klein, unbedeutend. So denken wir. Aber Gott liebt uns. Er möchte auch uns in seinen Plänen benutzen für seine Zwecke, zu deiner Herrlichkeit. Lass uns zusammen beten.